Paulus. Er sieht ein gleißend helles Licht. Das macht ihn blind. Er sieht Jesus in seiner Heiligkeit und in seiner Majestät. Und das haut ihn um. Dann hört er seine Stimme: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und er muss erst mal nachfragen: Wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt. Da wird man dir sagen, was du tun sollst. Das ist die Begegnung, die Paulus hat mit Jesus. Mehr sagt er nicht. Nur diese Worte stehen in der Bibel. Ich weiß nicht, wie lange diese Begegnung insgesamt gedauert hat, aber in diesen wenigen Momenten passiert Entscheidendes. Es haut ihn um. Ich stelle mir vor, er ist überwältigt von der Nähe, wie er Gott erlebt. So hat er Gott noch nie erlebt. Vielleicht hat er Angst. Und trotzdem, er spürt ein rundum Angenommensein. Gnade. Trotz, dass er Christen ermordet hat. Unverdiente Gnade. Eine ganz tiefe Geborgenheit. Und er sieht plötzlich Gott mit ganz neuen Augen. Er, der Theologieprofessor, er erkennt, dieser Jesus ist es. Er ist Gott, er lebt, er ist auferstanden und er hat Macht. Die Christen haben Recht. Was geht dem Paulus in diesen Momenten durch den Kopf, wo er da so liegt, das Licht sieht, die Stimme hört? Sein ganzes Weltbild gerät durcheinander. Er erlebt eine Wende und er weiß genau, jetzt kann ich nicht mehr so weitermachen wie bisher. Er lässt sein altes Leben hinter sich, wird vom Verfolger zum Nachfolger, von jetzt auf gleich. Das ist die Christusbegegnung, die Paulus vor Damaskus hat. Heute will ich aber den Schwerpunkt drauf legen, was kommt danach? Wie geht's denn weiter? Paulus lässt sich, blind wie er ist, nach Damaskus bringen. Ich lese aus Apostelgeschichte 9, Abvers 10. In Damaskus lebte ein Jünger Jesu mit Namen Hananias. Dem erschien der Herr in einer Vision und sprach: Hananias? Er antwortete: Hier bin ich, Herr. Der Herr sagte zu ihm: Steh auf und geh zur sogenannten geraden Straße und frag im Haus des Judas nach einem Mann namens Saulus aus Tarsus. Er betet gerade und hat in einer Vision gesehen, wie ein Mann namens Hananias hereinkommt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sehen kann. Aber Herr, antwortet Hananias, ich habe von vielen gehört, wie viel Böses dieser Mann den Christen in Jerusalem angetan hat. Und auch hier hat er von den Priestern Vollmacht erhalten, alle zu verhaften, die deinen Namen anbeten. Der Herr sprach zu ihm: Geh nur, denn dieser Mann ist mein auserwähltes Werkzeug. Er soll meinen Namen vor Völker und Könige und vor das Volk Israel bringen. Ich werde ihm auch zeigen, wie viel er für meinen Namen leiden muss. Da ging Hananias und kam in das Haus und legte die Hände auf Saulus und sagte: Saul, Bruder, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist. Du sollst wieder sehen und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Sofort fiel es von seinen Augen wie Schuppen und er sah wieder. Er stand auf und ließ sich taufen. Danach aß er und kam wieder zu Kräften. Ich kann den Hananias gut verstehen. Er ist skeptisch. Er hat Angst, was man von dem alles hört. Er weiß, dass Gott Gastfreundschaft möchte. Hebräer 13,2 steht: Gastfrei zu sein, vergesst nicht, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Hananias denkt sich von wegen Engel: Wenn ich zu dem gehe, da hole ich mir höchstens den Teufel ins Haus. Und doch, Gott hat alles haarklein vorbereitet. Zuerst beginnt dem Paulus, dem Hananias in einer Vision, und er bekommt mit, der Paulus hat noch mal eine Vision, dass er, Hananias, zu ihm kommt. Gottes Präzision ist unschlagbar. Das überzeugt. Und dazu, was Gott ihm noch über Paulus sagt. Er hat viel Böses getan, Christen ermordet, abgeschlachtet, aber er ist ein anderer. Ich bin ihm begegnet und ich habe was vor mit ihm. Und Jesus sagt dem Hananias etwas, was Paulus tun wird. Fremde Völker, Könige, er wird ihnen von Jesus erzählen. Und er muss viel, viel dafür leiden. Hananias geht. Was wäre passiert, wenn Hananias seine Angst nicht überwunden hätte und daheim geblieben wäre? Wenn er gedacht hätte, die Vision, das bilde ich mir bestimmt nur ein. Was wäre, wenn er nicht bereit gewesen wäre, diesem Saulus zu vergeben? Er gehorcht. Ich kann mir vorstellen, wie er vor dem Haus steht, die Türklinke in der Hand, und er hat Angst. Und er betet. Jesus, ich habe echt Angst, aber ich vertraue, dass du es gut meinst und dass du alles in der Hand hast. Du machst es richtig. Und er kommt rein und erlebt, Gott hat alles vorbereitet. Er trifft keinen wütenden Christenhasser, sondern diesen vorbereiteten Mann. Wie hättest du Saulus angesprochen, wenn du der Hananias wärst? Vielleicht ganz formlich, sehr geehrter Herr Saulus. Oder mit einem lockeren Spruch, aha, der große Christenhasser. Die Wahrheit auch endlich erkannt? Der Hananias, der sieht diesen vorbereiteten Mann und er sagt, Bruder. Der akzeptiert diesen Saulus als Bruder in Christus, trotz allem, was dieser Mann getan hat, weil er weiß, er ist jetzt einer von uns. Und er legt ihm die Hände auf, betet mit ihm und das Wunder geschieht. Saulus sieht. Und was muss das für den Saulus für ein Moment gewesen sein, wie er die Augen aufmacht und er weiß genau, da steht jetzt einer vor mir. Bisher hätte ich den abgrundtief verachtet und gehasst. Aber jetzt stelle ich mir vor, er nimmt ihn in den Arm. Dann zeigt sich, Hananias ist einer, der mitdenkt. Er betet nicht nur um Heilung mit Saulus, legt nicht nur die Hände auf, sondern er führt Saulus die nächsten Schritte. Er redet mit ihm, erzählt von Jesus, er tauft ihn, Saulus wird vom Heiligen Geist erfüllt, sie essen zusammen. Und Hananias, er nimmt ihn dann mit zu den anderen Christen. Er gliedert ihn ein in die Gemeinde. Der weiß genau, eine Bekehrung ist erst abgeschlossen, wenn ein neuer Gläubiger in der Gemeinde verwurzelt ist. Ich glaube, der Hananias, der war voller Glück. Was bin ich froh, auf Jesus gehört zu haben. Und nicht auf meinen Verstand. Ich habe einen neuen Bruder. Wenn ich das so lese, dann denke ich, diesen Hananias, den möchte ich mir zum Vorbild nehmen. So möchte ich auch sein, offen für Gottes Reden, für Visionen. Ich will hören und ich will mich schicken lassen. Ich will vertrauen, Gott bereitet vor. Doch die Geschichte geht weiter. Jetzt gehen ja die Scherereien erst richtig los und jetzt kommen noch mehr Vorbilder. Saulus blieb einige Tage bei den Christen in Damaskus und sofort begann er in den Synagogen von Jesus zu erzählen und zu predigen, dass er der Sohn Gottes sei. Alle, die ihn hörten, wunderten sich, ist das nicht der, der die Anhänger dieses Jesus in Jerusalem so hart verfolgt hat? Und waren nicht hierher gekommen, um sie auch hier gefangen zu nehmen und vor die obersten Priester zu führen. Saulus aber predigte immer überzeugender und brachte die Juden in Damaskus in Verwirrung, weil er ihnen bewies, dass Jesus der Messias ist. Nach mehreren Tagen hielten die Juden Rat und beschlossen, ihn zu töten. Saulus erfuhr davon. Sie lauerten ihm Tag und Nacht an den Stadttoren auf, um ihn umzubringen. Da nahmen ihn die Gläubigen bei Nacht und ließen ihn in einem Korb an der Stadtmauer herunter. Paulus ist voll eifrig bei der Sache. Jeder soll es hören. Er brennt richtig. Und er liest und forscht in der Bibel. Er liest vorwärts und rückwärts und sieht, was er bisher übersehen hat. Jesus ist der Messias, schon lange angekündigt. Er liest das Alte Testament von Jesus her. Aber sie wollen ihn töten. Und die Gemeinde, die rettet ihn. Einziger Ausweg, Nacht- und Nebelaktion, fliehen mit einem Korb heimlich raus aus der Stadt. Gut, dass er seine Geschwister hat. Was wäre ohne die? Christen, die ihm helfen, sie setzen ihr Leben für ihn ein. Sie kennen ihn erst wenige Tage und trotzdem, sie spüren, jetzt bin ich gefordert. Und dann, als Paulus aber nach Jerusalem kam, versuchte er, sich den Christen anzuschließen. Aber sie hatten Angst vor ihm. Sie glaubten nicht, dass er wirklich zu Jesus gehörte. Barnabas jedoch nahm sich seiner an und führte ihn zu den Aposteln. Er erzählte ihnen, wie Saulus auf dem Weg nach Damaskus den Herrn gesehen habe und dass dieser mit ihm geredet habe und wie mutig er in Damaskus im Namen von Jesus aufgetreten sei. Daraufhin nahmen sie ihn in der Gemeinde auf und Saulus predigte unerschrocken im Namen des Herrn. Er stritt auch mit den griechisch sprechenden Juden, auch diese schmiedeten Pläne, ihn zu töten. Als das die Christen erfuhren, brachten sie ihn in Sicherheit nach Caesarea und schickten weiter nach Tarsus. Was wäre Paulus ohne die anderen? Er tut, was er genau weiß, das ist mein Auftrag. Und die anderen, die Gemeinde, die Christen, unterstützen ihn. Zuerst Hananias, dann die Leute in Damaskus, Barnabas, die, die ihn wegbringen nach Caesarea. Einer ist für den anderen da. Das zeigt mir, zum Lebensstil als Christ gehört, Hilfe geben, unterstützen, füreinander da sein, Gastfreundschaft. Paulus muss nirgends hungern. Der muss auch nicht auf der Straße übernachten, egal wo er hinkommt. Sie stehen zusammen wie ein Mann. Sie riskieren ihr Leben füreinander. Wer ihn töten will, hat alle zum Gegner. Kennst bestimmt diesen Satz, drei Musketiere, einer für alle, alle für einen. Egal was kommt. Jetzt habe ich so viel Text gelesen, jetzt habe ich so viel nebenher erzählt, es spitzt sich zu auf die Frage, wie ist es denn bei uns? Stehen wir zusammen, gilt hier einer für alle, alle für einen, egal was kommt? Wir sind nicht in der Situation, dass wir verfolgt werden, wir sind aber in unserer Situation. Welche sind unsere Herausforderungen? Wie erlebst du unsere Gemeinde, diese Gemeinschaft hier? Gehen wir miteinander und füreinander durch dick und dünn? Halten wir zusammen? Das fängt damit an, dass wir füreinander Interesse haben. Wie groß sind wir? Wie viele halten sich aktiv hier zur Kirchengemeinde? Was schätzt du? 300? 400? Da ist es nicht leicht, den Überblick zu behalten und jeden Einzelnen im Blick zu haben. Aber der Hananias, der hat nicht jeden im Blick. Der lässt sich von Jesus zeigen, der eine ist jetzt für dich wichtig. Um den kümmere dich. Sind wir es gewohnt, dass wir uns von Jesus zeigen lassen? Jetzt das. Eine Freundin von mir hat erzählt, sie war in der Stadt unterwegs, plötzlich spürt sie ein inneres Drängen, Klingel an dieser Haustür. Und sie fasst es auf als Reden Jesu. Sie geht hin, klingelt, merkt, die Haustür ist offen, klopft an, geht rein und sieht eine Frau am Boden liegen. Sie ruft einen Notarzt, Herzinfarkt und gerade noch gerettet. Ein Freund von mir ist Pfarrer und nimmt sich immer wieder vor, heute laufe ich durch mein Dorf und lass mir von Jesus sagen, da klingel. Und er sagt, das sind die besten Besuche, die er macht. Wie hast du das schon erlebt, dass dein Gott dich leitet und dir sagt, jetzt das und nichts anderes? Da will ich dich jetzt gebrauchen. Haben wir diese Antenne? Sind wir bereit, dass Jesus das macht? Es wäre doch schade, wenn wir hier in unserer Gemeinde nur nebeneinander herwohnen würden. Gott ist heute doch noch genauso erlebbar wie früher. Beim Hananias, bei Barnabas und so weiter. Es beginnt damit, dass wir offen sind, uns leiten zu lassen und dass wir Interesse voneinander haben. Dann aber auch mal nachfragen. Wenn du merkst, Gott schickt mich irgendwie zu dem oder zu der, dann frag doch mal, wie geht's dir denn? Kann ich dir helfen? Wo drückt dir der Schuh? Wie kann ich für dich da sein? Brauchst du Geld? Es gibt die Redewendung, über Geld spricht man nicht, das hat man. Blödsinn. Genau dann, wenn es fehlt, sollte man drüber reden. Ich weiß, es fällt schwer, drüber zu reden, wenn einem etwas fehlt und Hilfe in Anspruch nehmen erst recht. Aber wenn dich jemand fragt, dann sei doch so mutig und gib's zu. Ich habe das, weiß nicht, war es 2 Jahre her oder so, auch erlebt, da kommt jemand zu mir und sagt, Martin, kann ich dir helfen, brauchst du Geld? Und es war schwer zuzugeben, aber er hatte recht, ich brauchte Geld. Und was war das für ein Segen, dass er da war und für mich eingesprungen ist? Wann hast du zuletzt jemandem finanziell aus der Patsche geholfen? Und Kirchberg erlebe ich als einen echt reichen Ort. Viele Reiche hier. Sind wir bereit, einander zu helfen, aus der Patsche zu helfen? Interesse zeigen, von Jesus sich leiten lassen, dann auch nachfragen und dann da sein, helfen, handeln, unterstützen. Gemeinde heißt, wir sind Geschwister und Geschwister sorgen füreinander, stehen einander bei, unterstützen, springen ein, wenn der andere es nötig hat. Gleich werden wir das Lied singen, gut, dass wir einander haben. Stimmt es denn? Ist es wirklich gut, dass der andere da ist? Oder versuche ich alleine zurechtzukommen? Draußen im Vorraum, da hängt eine Pinnwand. Und eine der 4 Rubriken heißt, biete und suche. Wie oft hängt dort ein Zettel? Warum benutzt du es nicht? Es ist genau dafür da, wenn du was brauchst, dass es benutzt. Zuzugeben, ich brauche Hilfe, ich bin bedürftig, das fällt uns nicht leicht. Aber wir sind Geschwister. Das macht Gemeinde aus. Genauso unser Projekt Hand in Hand vom Diakonieverein. Bei jedem Taufgespräch bringe ich so einen Flyer mit und ich rede mir das Maul fusselig. Keiner muss sich schämen, wenn er in die Not kommt und Hilfe braucht. Genau dafür sind wir Gemeinde. Willst du das tun, Interesse zeigen, dich leiten lassen, dann mal nachfragen und dann aber auch da sein? Der Hananias hätte auch sagen können, da halte ich mich raus, war viel zu brenzlig. Barnabas hätte sagen können, was habe ich davon, wenn dieser Paulus überlebt? Aber das macht Gemeinde aus, einer für alle, alle für einen. Dass wir uns von Jesus füreinander gebrauchen lassen. Und es fängt an in den ganz kleinen Dingen des Alltags. Bist du bereit? Ich ende mit einer Frage und sage nicht Amen.